In der Predigt geht es um das Thema, wenn Teilen Leben verändert. Und es gibt da diese schöne Begebenheit im Neuen Testament, die hat zu tun mit 5 Broten und 2 Fischen. Und Jesus sprach vor einer Menge, vor ungefähr 5000 Menschen, sehr wahrscheinlich waren es noch sehr viel mehr. Und die Zuhörer waren so fasziniert von dem, was er sagte, dass sie völlig vergaßen, dass es Abend wurde und dass sie Hunger bekamen. Und die Jünger kamen zu Jesus und machten ihn darauf aufmerksam und sagten, hör mal Jesus, die Leute, die hören dir so fasziniert zu, aber schick sie heim. Sie müssen auf dem Weg noch etwas zu essen kaufen. Und damals wurden die Ladenöffnungszeiten rigoros eingehalten und es gab auch keine Tankstellen, wo man nachts um 12 noch mal ein paar Chips und Cola kaufen konnte. Und so war es wirklich Zeit. Und Jesus hätte dieses Problem sehr leicht lösen können. Sein Vater im Alten Testament kannte so ein paar Tricks, wie man Brot vom Himmel regnen lassen kann. Aber hat Jesus nicht gemacht. Sondern Jesus hat etwas sehr Ungewöhnliches gemacht. Die Jünger kommen zu ihm und sagen, schickt die Leute nach Hause, sie haben Hunger. Und was macht Jesus? Er dreht sich zu seinen Jüngern und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Eine Forderung, die auch heute noch Gültigkeit hat. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber die Jünger hatten nichts. Und so war es ein kleines Kind, ein Junge, der bereit war zu teilen. Der kam gerade vom Einkauf und hatte einen Korb, 5 Brote, 2 Fische. Und die Menschen damals machten eine Erfahrung, die auch wir heute machen können, nämlich wer teilt, bekommt etwas. Wer teilt, hat mehr davon. Wer teilt, wird reicher. Ich fand das toll, dass hier im Gottesdienst dieser Moment war, wo sich jeder von uns kurz mal überlegen musste, wofür kann ich danken. Und ich hoffe, euch ist nicht nur eine Sache aus der letzten Woche eingefallen. Aber 5, da könnte es schon schwierig werden. Weil wir Deutschen sind irgendwie nicht so gestrickt, dass wir gerne danken. Und wir glauben immer, dass das, was wir haben und das, wie wir leben, dass wir uns das selbst verdient haben. Aber wem verdanken wir das eigentlich, wie wir in Deutschland leben? Verdanken wir das unserer Leistungskraft, die gerade wieder durch die Vogelgrippe in Gefahr ist und alle haben so Sorge? Verdanken wir das unserem Wissen und unseren Fähigkeiten, die oft nur so lange gefragt sind, bis jemand anders in die Firma kommt, der mehr weiß, der mehr kann und uns mal gerade von unserem Platz rauskickt? Vielleicht denken wir tatsächlich, dass wir es uns verdient haben, so zu leben, wie wir leben. Und manche, und leider gibt es darunter auch ein paar Christen, die glauben allen Ernstes, dass es uns so gut geht, weil wir einfach gut sind. Ist es nicht erschreckend, wie selten uns im ganz normalen Alltag das Wort Danke über die Lippen kommt? Ist es nicht erschreckend, wie selten wir darüber nachdenken, wem wir es eigentlich zu verdanken haben, dass wir in Deutschland so leben dürfen, wie wir leben? Und ich glaube, wir denken deshalb nicht so oft daran, weil wir einfach davon ausgehen, dass das immer so weitergeht. Und dass wir glauben, dass unsere Kinder so leben werden, unsere Enkel so leben werden, unsere Kindeskinder und dass wir immer auf diesem Niveau leben werden. Aber es gibt ja auch ein paar Ältere in dem Raum heute und die wissen, dass das auch in Deutschland mal ganz anders war. Und dass nach dem Krieg hier wirklich alles kaputt war. Und auch heute gibt es in Deutschland Armut. Die Schere zwischen Reich und Arm wird immer größer und die Armen wachsen. Die Gruppe der Armen wächst. Und weltweit sieht das ohnehin völlig anders aus. Da gibt es eine Geschichte in einem sehr zu empfehlenden Buch von Shane Claiborne. Ich muss verrückt sein, so zu leben, heißt das Buch, aus dem Brunnen Verlag. Und darin erzählt er eine Geschichte von zwei Freunden, zwei Männern, die sich treffen. Und der eine sagt zum anderen, er hätte mal eine Frage an Gott, aber er würde sich nicht trauen, diese Frage zu stellen. Darauf sagt sein Freund, hör mal, das muss aber eine komische Frage sein und du kannst doch Gott alles fragen. Warum hast du Angst, diese Frage Gott zu stellen? Was für eine Frage ist das eigentlich? Darauf sagt sein Freund, ich würde gern mal von Gott wissen, warum er es zulässt, dass es auf dieser Welt so viel Armut, Krieg, Leid und Hunger gibt. Darauf sagt sein Freund, ja, ist so eine ganz normale Frage, was macht dir denn Angst? Wovor hast du denn Angst? Warum stellst du diese Frage nicht? Und sein Freund sagt, ich habe Angst davor, dass Gott mich dasselbe fragt. Tolle Story. Wir nicken, wir nehmen das zur Kenntnis und beißen anschließend in unser üppig belegtes Butterbrot. Aber was macht das eigentlich mit uns, wenn wir zum Beispiel auf so einer Folie in der Präsentation sehen, dass jeden Tag 17.000 Kinder weltweit sterben? Diese Kinder sterben an Hunger, der nicht sein müsste, denn es gibt genug zu essen auf der Welt. Ich las vor kurzem im Spiegel, dass ein Drittel aller Lebensmittel der Welt vernichtet wird, und zwar nur aus einem einzigen Grund, nämlich um den Marktpreis zu halten. Wir erlauben es uns, in unserer Zeit Lebensmittel an der Börse damit zu spekulieren. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Es gibt genug zu essen, es ist nur nicht gerecht verteilt. Diese Kinder sterben an Krankheiten, die nicht sein müssten, weil es genug Medikamente gibt. Als ich jetzt vor kurzem im europäischen Ausland war, hatte ich ein Medikament, was ich ständig nehmen muss, vergessen. Und ich bin dann einfach dort in der Apotheke gegangen und habe nach dem Medikament gefragt. Und ich war doch sehr erstaunt. Erstmal, ich bekam das Medikament ohne Rezept. Zweitens, die Packung, die hier in Deutschland 35 Euro kostete, kostete dort 2,10 Euro. Und da wusste ich, irgendwer verdient. Irgendwer verdient an den Medikamenten. Es ist genug da, aber wir verteilen es nicht gerecht. Und meine Frage heute Morgen an euch oder an uns, ich frage mich das auch immer selbst, ist uns das eigentlich egal? Ist uns das eigentlich egal? Schalten wir vielleicht völlig ab oder schalten wir um auf Programme, die uns vielleicht angenehmer sind, weil sie uns stärker unterhalten, als uns zu hinterfragen? In der Bibel, die ihr jetzt habt als Gemeinde, sind über 3000 Stellen farbig unterlegt. Diese 3000 Stellen zum Thema Armut und Gerechtigkeit zeigen sehr deutlich, dass sich um Arme zu kümmern Gottes Herzensanliegen ist. Und sich für Gerechtigkeit einsetzen, Barmherzigkeit üben, ist nicht etwas für besonders sozial engagierte Christen, die vielleicht nicht singen können und sich deshalb im Chor nicht blicken lassen oder die mit Kindern nicht zurechtkommen, deshalb keine Sonntagsschule und Kindergottesdienst machen und sonst auch keinen Platz in der Gemeinde richtig haben, wo sie sich einsetzen können. Nein, sich um Arme zu kümmern, Barmherzigkeit zu üben, ist Gottes Herzensanliegen und er möchte, dass jeder Christ das tut. Ganz nebenbei, diese 3000 Bibelstellen sind viel, viel mehr als unsere Lieblingsthemen, die wir haben. Heilung, Segnen, Gebetserhörung. Es steht mehr in der Bibel zum Thema Armut und Gerechtigkeit als zu unseren Lieblingsthemen. Und das heißt, wir müssen ganz neu wieder darüber nachdenken, wie wir das immer besser tun können. Dass wir Barmherzigkeit üben, dass wir uns für Arme einsetzen. So, jetzt könnte ich aufhören und ihr würdet hier rausgehen und sagen, naja, der Volker hat uns jetzt so richtig ins Gewissen gesprochen. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen hier im Raum schon viel zu nah. Und ich bin euch schon viel zu sehr auf die Füße getreten. Ich kann das super gut verstehen. Ich war genauso. 45 Jahre meines Lebens habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht um Arme und darum, dass wir als Christen auch eine Aufgabe haben, Barmherzigkeit zu üben. Wenn Jesus von sich behauptete, ich bin das Brot des Lebens, dann hieß das für mich immer im übertragenen Sinn, natürlich, das ist das Evangelium, das müssen wir verbreiten, Evangelisation. Ich hatte ja eine eigene Kommunikationsagentur, habe die Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit gemacht, viele Jahre lang für ProChrist, für Jesus House, für Christival, für Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gab es von den Kirchen eine Aktion Kick-Off. Der Volke machte natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Weil es mir immer wichtig war, das Evangelium zu verbreiten, Gottes gute Botschaft zu vermitteln. Und zwar nicht nur so, dass die Leute dermal eins nicht sagen können, sie haben es nicht gehört. Weil es spielt überhaupt keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass sie es verstehen konnten. Und das hängt mit uns zusammen, wie wir das vermitteln. Und darauf kam es mir an. Aber, dass wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dass das tatsächlich auch eine physische Seite hat. Dass es unsere Aufgabe ist, Brot weiterzugeben, den Menschen weiterzuhelfen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das, obwohl ich sehr fromm aufgewachsen bin. Ich bin in einer Bibelschule aufgewachsen. Diese Bibelschule hatte nicht nur dieses theologische Seminar, sondern hatte auch noch ein Missionshaus. Die haben 180 Missionare in alle Welt geschickt. Und mein Gebet war immer, Herr, schick mich niemals nach Afrika. Ich wollte weder die Hitze noch den halbgekochten Maisbrei. Ich wollte auch nicht in Hütten leben und in Wüsten schon überhaupt nicht. Und so habe ich mich immer auf Deutschland konzentriert und hatte Evangelisation auf meinem Schirm. Aber vor circa 10 Jahren hat Jesus mich vor eine Frage gestellt und mich mit dieser Frage konfrontiert, die mich sehr überrascht hat. Und diese Frage war, Steve, was tust du persönlich eigentlich dafür, dass es weniger arme Menschen auf dieser Welt gibt? Und vor allem weniger arme Kinder auf dieser Welt? Und meine Antwort auf diese Frage war sehr einfach und war sehr peinlich und sie bestand aus einem Wort und dieses Wort hieß nichts. Nichts tue ich dafür. Und Jesus war offensichtlich der Meinung, dass er das ändern sollte. Und so hat er mich in diese Aufgabe mit Compassion gestellt. Und er hat mir deutlich gemacht, dass Armut zu überwinden und sich auf die Seite der Armen zu stellen, tatsächlich seine Herzensangelegenheit ist. Auch im Neuen Testament finden wir sehr viele Stellen, wo Jesus deutlich macht, dass er sich mit den Armen identifiziert. Interessanterweise ist seine allererste Rede, die Bergpredigt, seine Rede, die weltweit am bekanntesten ist und von allen möglichen Gruppierungen für sich in Anspruch genommen wird, von der Friedensbewegung bis hin zu den Erzkonservativen. Interessanterweise ist diese erste Rede Jesu quasi seine Regierungserklärung. Der allererste Satz dieser Rede ist ein Satz für die Armen. Er sagt, glücklich oder selig, je nach Übersetzung, glücklich sind die Armen. Ich weiß, die Bibelkenner unter uns, die denken jetzt direkt, ja, Moment, da steht doch geistlich Arme. Die gleiche Begebenheit wird in Lukas berichtet und da steht eindeutig, glücklich sind die Armen. Das heißt, als allerersten Satz seiner allerersten Rede, seiner Regierungserklärung, hat Jesus die Armen im Blick. Und das ist in der DNA Gottes angelegt. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass auf den Compassion-Materialien, Infobroschüren, Plakaten und so weiter immer ein blaues Quadrat ist. Das haben wir nicht gemacht, weil wir die Farbe blau mögen oder weil es so schön ist, ein Quadrat auf Prospekte zu drucken, sondern das hat eine biblische Begründung. Das Volk Israel war damals das erste Volk der Welt, das eine Sozialordnung hat. Gott hat sofort für die Armen gesorgt. Und da gibt es eine Anweisung, das war schon ein Gesetz, nämlich, wenn ihr die Felder aberntet, lasst immer ein Quadrat stehen für die Armen, und erlaubt ihnen, das abzuernten. Kostenlos, freiwillig, als Gabe. Und so ist es auch heute. Jesus möchte uns beteiligen, wenn es darum geht, den Hunger zu besiegen, den Armen zu helfen. Die Jünger damals in der Geschichte mit den 5000 Menschen und 5 Broten und 2 Fischen, die hatten ja auch Hunger. Und so wäre es ja eigentlich sinnvoll gewesen, dass sie sich erstmal selbst bedienen und erstmal selber essen und dann das, was übrig ist, verteilen. Aber Jesus möchte nicht das gebrauchen, was wir ihm übrig lassen, sondern er möchte das vermehren, was wir ihm vertrauensvoll geben. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige hier im Raum, der die Erfahrung gemacht hat, dass am Ende des Geldes oft noch so viel Monat übrig ist. Es gibt einen Trick, wie ihr das verhindern könnt. Gebt Gott am Monatsanfang das, was ihm zusteht, und er sorgt dafür, dass ihr durch den Monat kommt. Nehmt das Versprechen mit, probiert's aus. Ich habe es so erlebt. Interessanterweise ist es damals ein Kind, das bereit ist zu teilen. Dieses Kind war sehr wahrscheinlich noch nicht in der Schule, denn es war nicht sehr gut im Rechnen. Dieser Junge hätte sich ja ausdenken können, dass 5 Brote, 2 Fische, 5000 Menschen nicht so ganz kompatibel ist. Dieser Junge hat sich auch keine Gedanken darüber gemacht, was wohl die Mutter sagen wird, wenn er ohne den Einkauf nach Hause kommt. Er hat einfach gegeben, er hat das zur Verfügung gestellt, was er hatte. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass er am Ende mehr Körbe mit nach Hause nehmen konnte, als er gegeben hat. Es gibt ein sehr schönes Lied einer christlichen Sängerin, und in dem Refrain heißt es: Ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Und das ist ein schöner Satz für alle, die sich überlegen, reicht das eigentlich, was ich geben kann? Und natürlich können wir nicht als Einzelperson die ganze Welt verändern. Auch Compassion kann das nicht. Wir können es nur gemeinsam. Und wir können es auch nur, wenn Jesus sich dazu stellt und wenn er mit seiner Kraft dabei ist. Und das ist der nächste Punkt. Wenn wir etwas verändern wollen in der Welt, müssen wir erkennen, dass wir als Gemeinde Jesu eine unüberwindbare Kraft haben. Das ist der Grund, warum wir als Compassion nur mit Gemeinden zusammenarbeiten. Weil Gemeinden haben eine unaufhaltsame Kraft und unüberwindbare Kraft. Es gab einmal eine Situation, da hat Jesus seine Jünger gefragt: Sagt mir doch mal, was die Menschen hier in der Gegend so von mir halten. Was denken die eigentlich, wer ich bin? Und es war dieser vorlaute Simon, der das Wort ergriff, und die Jünger sagten immer, die sagen, du bist der wiederauferstandene Johannes der Täufer. Die anderen sagten, du bist der wiedergekommene Prophet Elia. Und der Simon ergriff das Wort und sagte: Du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der, auf den wir gewartet haben, du bist derjenige, der uns das Heil bringt. Und Jesus, so quasi als Retourkutsche, wandte sich zu Simon und sagte: Du heißt jetzt nicht mehr Simon, du heißt Petrus, der Fels. Auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen, und nichts und niemand in der Welt wird diese Gemeinde zerstören, wird sie überwinden. Die Gemeinde ist die einzige Institution, die Jesus selbst gegründet hat. Jesus hat keine Firma gegründet. Er war ja Zimmermannssohn. Er hätte so ein schnuckliges Möbelunternehmen gründen können. So Jesus und Söhne oder so. Hat er nicht gemacht. Jesus hat auch keinen Fanclub gegründet. Und schon gar keinen Kuschelclub der Erretteten. Jesus hatte auch keine WhatsApp-Gruppe und kein Facebook-Account. Keine andere Institution hat von Gott den Auftrag bekommen, seine Liebe zu verbreiten. Nur seine Gemeinde. Soweit die gute Nachricht. Können wir alle zustimmen. Jetzt kommt die etwas weniger gute Nachricht. Nämlich, die Gemeinde besteht nicht aus einem Gebäude. Die Gemeinde besteht nicht aus Gemäuer. Die Gemeinde besteht, wie Paulus es einmal sagt, aus lebendigen Steinen, nämlich aus dir und mir. Wir sind die Gemeinde. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, Gottes Liebe zu verbreiten und Gottes Liebe weiterzugeben. Und Jesus möchte, dass wir dabei Vorbilder sind. Letztendlich verteilen wir nur das, was er uns ohnehin geschenkt hat. Von daher können wir das verteilen. Und das beginnt schon hier in Koblenz. Habt ihr euch mal gefragt, was der Stadt hier fehlen würde, wenn es eure Gemeinde nicht mehr gäbe? Würden die Leute es überhaupt wahrnehmen? Würden die das feststellen? Oder würden die sagen, naja, da haben sich so ein paar Verrückte immer sonntags da in dem Industriegebiet getroffen, naja, die gibt's jetzt nicht mehr, da ist jetzt irgendeine Firma drin, ach, die werden irgendwo anders hingehen, spielt auch keine Rolle, weil die haben ja gar keine Auswirkungen hier auf die Stadt. Oder werden die das merken? Und es wird euch vielleicht verwundern, dass ich als Direktor eines Kinderhilfswerks, wo wir auf Unterstützung angewiesen sind und um Unterstützung werben, dass ich so etwas sage, wie ich es jetzt sage. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Patenkind in Äthiopien, in Ecuador oder in Indien zu unterstützen, wenn euch das Kind in der Nachbarwohnung egal ist. Und deshalb fängt das hier an. Aber wir können noch so viel darüber hinaus tun. Ich finde es toll, dass ihr euch um Flüchtlinge kümmert, dass ihr die willkommen heißt. Das ist Aufgabe von uns Christen. Wir haben nirgendwo in der Bibel eine Aufforderung bekommen, Rassisten zu sein. Wir haben nirgendwo in der Bibel eine Aufforderung bekommen, Mauern zu bauen. Wir haben nirgendwo in der Bibel steht, dass wir Leute ausgrenzen sollen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sollen die einladen. Wir sollen die herzlich willkommen heißen. Wir sollen ihnen die Liebe Gottes geben. Und wir können das. Beim Propheten Jesaja im Alten Testament gibt es auch einen Vers, der mit Brot zu tun hat. In Jesaja 58, Vers 7 heißt es: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Die Situation der Menschen damals ist schnell beschrieben. Sie waren gottgläubig, sie beteten, und auf einmal stellten sie fest, Gott hört uns nicht zu. Gott will unsere Gebete nicht wissen. Und was machten sie? Typisch Mensch, sie dachten, wir machen das falsch. Und wir sollten vielleicht nicht nur beten, sondern wir sollten auch fasten. Und so fingen sie an zu fasten und Gott hörte ihnen nicht zu. Und dann haben sie gedacht, auch typisch Mensch, noch eine Umdrehung, noch einen draufsetzen. Also haben sie sich selbst kasteit. Sie haben sich selber Schmerzen zugeführt und Gott hörte ihnen nicht zu. Und so war der Vorwurf in Jesaja 58, Vers 3 nachzulesen an Gott: Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und die Antwort Gottes war sehr einfach und sehr deutlich. Und er sagte dem Volk: Ich habe euch vergessen, weil ihr die anderen vergesst. Ich höre euch nicht mehr zu, weil ihr die Armen ignoriert. Klare Frage, klare Antwort. Interessanterweise steht bei Jesaja 58: Brich dem Hungrigen dein Brot. Und das ist ein schönes Bild, weil im Brotbrechen scheint sich das Brot zu vermehren und jeder bekommt etwas ab. Und zwar nicht nur die Scheibe, die ihm zusteht, sondern jeder bekommt etwas und der Brotleib scheint sich zu vermehren. Und wenn wir uns fragen, wie wir das am besten schaffen, dann sollten wir das einfach mal ausprobieren und sollten einfach mal dem Beispiel dieses Jungen folgen und Jesus das zur Verfügung stellen, was wir haben. Und Gott legt eine Verheißung darauf, wenn wir das tun. Es ist dieselbe Verheißung, die er damals dem Volk Israel gegeben hat, nämlich: Wenn ihr das tut, dann, Israel, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Wer teilt, erhält ein Geschenk. Und wir können tatsächlich etwas verändern. Und ich habe euch noch einen kleinen Film mitgebracht, wo vier Studenten, die alle aus den Slums kommen, aus allerärmsten Verhältnissen ganz kurz mal erzählen, wie diese Veränderung in ihrem Leben Wirklichkeit geworden ist. Was Teenager können, können wir auch. Und wir können den Unterschied ausmachen im Leben eines Kindes, eines Jugendlichen. In dem bereits erwähnten Buch von Shane Claiborne hat er einen Satz geschrieben, den ich mir sofort mit Textmarker angemarkert habe. Und dieser Satz heißt: Christen sind nicht berufen, cool zu sein. Sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Christen sind nicht berufen, cool zu sein. Sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Und damit komme ich zum Schluss. Wir können wirklich ein außergewöhnliches Leben leben. Oder kann ich so sagen? Du kannst ein außergewöhnliches Leben leben. Außergewöhnlich ehrlich, außergewöhnlich herzlich, außergewöhnlich engagiert. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, legt Gott darauf eine Verheißung. Ich weiß nicht, wer von euch Sonnenuntergänge mag. Ich mag auch Sonnenaufgänge. Die Sonnenuntergänge sind oft viel farbenprächtiger, aber nach einem Sonnenuntergang folgt die Nacht, nach einem Sonnenaufgang folgt der Tag. Und wir haben den ganzen Tag noch zu leben. Und das ist das Bild, was Jesaja verwendet. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dir heute nicht nur ein Licht aufgegangen ist, sondern dass du etwas verstanden hast, was Gott auf dem Herzen liegt, und dann dem einfach folgst, was Jesus auf dein Herz liegt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Ich danke dir auch, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Ich danke dir für alles, was du uns gegeben hast. Ich danke dir für alles, was wir sind und haben. Und so viele Menschen auf dieser Welt müssen so völlig anders leben. Und du führst uns vor Augen, dass du uns beteiligen möchtest, ihnen zu helfen. Und ich bitte dich einfach, dass du bei jedem von uns hier im Raum, dem du das heute wach gemacht hast, dass du das wach hältst. Dass du uns Wege zeigst, wie wir uns für andere einsetzen können, ob das hier in Koblenz ist oder weltweit. Und ich bitte dich, dass du uns nicht zur Ruhe kommen lässt, bevor wir dem folgen, was dir wichtig ist. Und Herr, ich bitte dich aber auch für die vielen Kinder und Jugendlichen, die heute wirklich ums Überleben kämpfen müssen. Ich bitte dich für die Kinder und Jugendlichen, die trauern, weil sie jemanden verloren haben, einen Angehörigen, einen Freund, die Eltern, Geschwister. Und Herr, du weißt, dass wir das ändern können. Dass wir dazu beitragen können, dass das nicht mehr so häufig geschieht. Ich bitte dich auch für den Segen für die Mitarbeiter der vielen Gemeinden, die sich um diese Kinder und Jugendlichen kümmern. Und ich bitte dich einfach, dass du ihnen heute genug gibst, dass sie genug haben, um es an andere zu verteilen. Amen.
Vielen Dank, Steve. Es ist sehr bewegend, sehr berührend.